Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum Abendmahl. Ja, man kann sich die Frage stellen, was ist denn das überhaupt? Was machen wir eigentlich da? Und wer in den Evangelien gelesen hat, findet er Folgendes. Er findet, dass Jesus Christus das Abendmahl eingeführt hat. Er wollte das so. Und vor dem Abendmahl hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen und dann hat er gesagt, wie ihr das bei mir gesehen habt, so sollt ihr das auch machen. Also, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Glaubensgeschwister, das, was wir hier machen mit dem Abendmahlsfeier, ist nicht nur so dahin gemacht, dahin gedacht, sondern wir tun genau das, was Jesus wollte. Wir verwirklichen seine Vision von der Gemeinde. Und ich möchte jetzt euch das alles nochmal in Erinnerung rufen. Also am letzten Sabbat hatten wir hier einen Aussendungsgottesdienst. Missionare oder Geschwister wurden einfach ausgesandt zu den Leuten, damit sie die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus weitergeben. Wir möchten ja das alles nicht für uns behalten. Das ganze Licht, das uns Gott geschenkt hat, sondern wir möchten das auch an unsere Mitmenschen weitergeben. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Auftrag. Und bei diesem Aussendungsgottesdienst haben wir gehört, die Vision Jesu von der Gemeinde ist, Jesus möchte eine sehende Gemeinde haben. Eine Gemeinde, die die Not der Menschen um sich herum sieht. Eine betende Gemeinde. Eine Gemeinde, die mit Gott redet. Nicht nur eine Gemeinde, die plant, organisiert, irgendetwas macht, da ein wenig, hier ein wenig, sondern eine Gemeinde, die wirklich Absprache mit Gott hält und Gottes Pläne verwirklicht. Und wir haben noch gehört, Jesus möchte auch eine gehende Gemeinde haben. Also nicht nur eine Gemeinde, die in der Theorie ganz stark ist und alles fast auswendig weiß, sondern auch eine Gemeinde, die das auslebt, was die Gemeindeglieder gehört haben. Eine sehende, eine betende und eine gehende Gemeinde. Wir sind Nachfolger Jesu und beim Abendmahl erinnern wir uns an den Tod Jesu. Wir gedenken seines Opfers. Ein Theologieprofessor formulierte das so: Unsere Erlösung liegt allein in der Tat Jesu am Kreuz. Unsere Erlösung ist allein in der Tat Jesu am Kreuz gegründet oder begründet. Ohne das Opfer Jesu wären wir auf ewig verloren. Und Jesus war bereit, alles hinter sich zu lassen, den Himmel hinter sich zu lassen, hier auf unseren verfinsterten Planeten zu kommen, um für uns zu sterben. Er war bereit, sein Leben zu lassen, sein Leben aufzuopfern, damit wir auf ewig leben können. Und das alles war alles andere als einfach. Wer in der Bibel gelesen hat, der hat auch diesen Bericht gelesen vom Garten Gethsemane kurz vorher und nachher, wo Jesus mal auch sagt, Er betet und er sagt: Vater, wenn das möglich wäre, nimm diesen Kelch weg von mir. Aber dann sagt er: aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Die ganze Sünde der Welt nahm Jesus auf sich, und das war eine gewaltige Last. Am Kreuz hat er auch mal ausgerufen: mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sünde trennt uns von Gott. Der Vater hat schon geschaut auf seinen Sohn und er hat Anteil genommen an dem, was da geschieht. Und trotzdem hatte Jesus den Eindruck, ja, diese Sünde jetzt der ganzen Welt, das ist so eine gewaltige Mauer. Und zwischen mir und dem Vater gibt jetzt diese Sünde der Welt. Und ja, ich blicke irgendwie nicht mehr durch. Es war nicht einfach für Jesus, dort am Kreuz zu bleiben, dieses Opfer für uns zu bringen. Ich lade euch ein, dass wir zusammen einige Verse lesen. Aus dem Matthäus Kapitel 27. Matthäus Evangelium Kapitel 27, die Verse 39 bis 42. Matthäus 27, 39 bis 42. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Eine gewaltige Herausforderung für Jesus. Habt ihr schon einmal Gelegenheit gehabt, so richtig zu zeigen, was ihr könnt? Und ihr müsstet euch zurückhalten, zu beweisen, dass du kräftig bist und du hast nichts gemacht, deine Weisheit zu offenbaren und du nahmst diesen Anlass nicht wahr. Du solltest von deiner handwerklichen Begabung Gebrauch machen. Die Leute hätten sich gewundert, was du alles kannst. Wie du das alles beherrschen kannst, dieses Handwerk. Und du hast dir das entgehen lassen? Wer verhält sich schon so? Wahrscheinlich die wenigsten oder wahrscheinlich gar keiner. Wir neigen eher dazu, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn wir gefragt sind, ja, wenn du kräftig bist, kannst du das und das machen. Ja, ich bin kräftig, ich mache das. Ja, wenn du ein Handwerker bist, kannst du das machen. Ja, natürlich mache ich das. Ich schaffe das mit links. Selbstverständlich mache ich das. Ein paar Minuten ist alles schon fertig. Jesus am Kreuz. Jesus, Mensch, aber auch Gott zugleich. Allmächtig. Der Schöpfer. Der Herr des Universums, der alles in seinen Händen hält, Gottes Sohn, Gott gleich. Wer konnte ihn schon gefangen halten? Die Juden? Die Römer? Gefallene Engel? Satan? Das Kreuz? Hätte sich Jesus befreien können? Wenn er wollte, könnte er vom Kreuz herabsteigen? die Feinde verspotteten. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab. Du hast ja so oft erzählt, ja, dein Vater ist im Himmel. Du tust ja die Werke deines Vaters. Du kommst direkt vom Himmel. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn alles wahr ist, was du erzählt hast, steig jetzt herab vom Kreuz. Beweise das. Zeig uns das. Ja, und dann wirst du sehen. Dann werden wir an dich glauben. Zeige, was du drauf hast. Jetzt ist der Augenblick. Mit anderen Worten, wir schauen alle zu dir. Du stehst jetzt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es ist deine Chance, ergreife sie. Beweise deine Macht, dann wollen wir an dich glauben. Kann Jesus das, was sie von ihm wollen? Kann er es wirklich? Kann er so die Nägel herausreißen und herabspringen? Ja, das kann er wohl. Er ist doch der allmächtige Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er kann das. Aber er macht das nicht. Er macht das nicht. Warum bleibt er dort am Kreuz? Dort am Kreuz hält ihn etwas auf. Es hält ihn etwas Stärkeres als die Nägel am Kreuz fest. Was hielt Jesus am Kreuz fest? Warum ist er nicht herabgekommen? Herunter. Ich habe hier nur einige Gedanken aufgeschrieben. Ich möchte euch diese Gedanken weitergeben. Vielleicht gibt es noch andere, aber jetzt nur diese. Ein erster Gedanke lautet, der Gehorsam gegenüber seinem Vater. Im Psalm 14, Vers 2 können wir Folgendes lesen. Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Vers 3. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Psalm 14, Verse 2 und 3. Da ist keiner, der nach Gott schaut. Alle sind insgesamt oder allesamt verdorben. Alle. So hieß es damals. Doch jetzt kann man das so nicht mehr sagen. Nein, nicht alle. Einer ist da, der nicht abgewichen ist. Einer ist da, einer, um dessen Willen Gott gnädig ist. Einer war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir alle und alle Menschen überhaupt gehören unter dieses vernichtende Urteil. Sie sind alle abgefallen oder abgewichen. Wir sind ja so ungehorsam, dass wir Gottes Willen meist nicht mal richtig wissen. Was wissen wir denn von der Stille über Gottes Wort, wo man unter Gebet seinen Willen erfragt? Meistens überlegen wir, treffen eine Entscheidung und stellen dann unseren Willen als Gottes Willen vor. Durch unsere Sünden und Übertretungen trennen wir uns von Gott. Wir laufen von ihm weg. Wenn wir dann mit widrigen Umständen alleine kämpfen müssen, fragen wir auf einmal nach Gott. Jesus blieb dort am Kreuz. Er ist von seinem Auftrag, von Gott gegebenen Auftrag, nicht weggelaufen. Er hat sich von Gott nicht getrennt. Jesus wollte nicht eigene Wege gehen, er wollte Gottes Weg gehen. Aber Gottes Weg ist manchmal nicht so leicht. Und auch für Jesus war dieser Weg nicht leicht. Als Mensch sagte er: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gottes Weg war nicht leicht, aber Jesus ging diesen Weg. Er blieb Gott gegenüber gehorsam. Jesus kam nicht vom Kreuz herunter, sondern er blieb dort und erfüllte vollständig den Willen Gottes. Wir lesen einige Verse im Hebräer Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Hebräer 5, Verse 8 bis 10. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Er war Gottes Sohn, aber er hat gehorsam gelernt. Möchtest du gehorsam lernen, so wie Jesus das gelernt hat? Möchtest du Jesus gegenüber gehorsam sein, wie Jesus seinem Vater gegenüber gehorsam war? Alle, die ihm gehorsam sind, möchte Jesus das ewige Heil schenken. Der Dichter Paul Gerhardt hat den Gehorsam Jesu in einem seiner Lieder so wunderbar und schön geschildert. Und den Text dieses Liedes gibt es im Liederbuch Wir loben Gott. Es ist ein bekanntes Lied. Es heißt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Der Text dieses Liedes lautet folgendermaßen, ein kurzer Abschnitt davon. Da sagt der Vater: Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornes ruhten. Und der Sohn antwortet: Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. Also Jesus blieb gehorsam. Dieser Gehorsam gegenüber dem Vater hält Jesus am Kreuz fest. Dieser Gehorsam ist stärker als die Nägel. Ein zweiter Gedanke lautet die Ehrfurcht vor der Schrift. Jedem, der das Neue Testament kennt, ist gewiss etwas aufgefallen. So oft Jesus nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern über sein Kreuz sprach, berief er sich immer wieder auf die Schrift des Alten Bundes. Im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern sagte der Heiland: Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also steht geschrieben und also musste es geschehen. Dahinter steckt ein tiefer Sinn. Der Herr macht deutlich, die Schrift ist Gottes Wort und das gilt unwandelbar. Mit Gottes Wort ist es anders als mit unserem Wort und unseren Schriften. Unser Wort ist unzuverlässig, Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. So, stellen wir uns Folgendes vor. Da sind die Propheten des Alten Testamentes, bei Mose angefangen sogar. Und Mose und die Propheten des Alten Testamentes sprechen davon: Jemand wird kommen, der Erlöser wird kommen, der Heiland, der Messias, der Sohn Gottes. Jesus wird kommen, Er wird für alle Menschen sterben. So werden die Menschen erlöst werden. So, soweit ihre Botschaft. Jetzt kommt die Zeit, Jesus auf Erden. So, Kreuzigung, die fordern ihn heraus. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Dann denkt Jesus nochmal darüber nach, ja, meine Identität wird hier in Frage gestellt. Also, die sagen, wenn ich Gottes Sohn bin, dann muss ich das beweisen, zeigen. Ah, das muss ich jetzt so machen. Ich muss jetzt zeigen, dass ich mache, aber ich muss jetzt zeigen, ich bin Gottes Sohn. Dann steigt er vom Kreuz herab. Was ist dann mit den Propheten, mit dem Alten Testament? Entschuldigt, kann man alles einpacken, Altpapiertonne und so weiter, war nichts wert. Aber es ist nicht so. Gottes Wort erfüllt sich. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und Jesus denkt darüber nach. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Der Wille des Vaters war, er hat durch die Propheten das alles offenbart. Der Wille des Vaters war, dass er so viele Menschen wie möglich rettet. Was macht Jesus dann? Er leidet, er erträgt alles ruhig, geduldig, vertrauensvoll. Er bleibt dort am Kreuz. Er erfüllt das Wort Gottes, die Aussagen aller Propheten. Jesus Christus offenbart Gott, offenbart den Willen Gottes und zeigt uns auch, was Gott sagt. Das geht in Erfüllung. So stand geschrieben in der Heiligen Schrift. So haben das die Propheten vorausgesagt. Und Jesus erfüllt das alles. Jesus hing dort am Kreuz. Und ja, wir haben viele, viele Aussagen, viele Verheißungen im Alten Testament, die das alles bezeugen, dass Jesus kommen wird, der Messias kommen wird, er wird für uns Menschen sterben und uns erlösen. Gottes Wort muss wahr sein. Ich muss die Verheißungen erfüllen, sonst mache ich Gott zum Lügner. Jesus bleibt dort am Kreuz und er erfüllt Gottes Willen. Später kann Paulus das herrliche Wort sagen, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in Jesus das Ja. Darum sprechen wir auch durch Jesus das Amen, Gott zum Lobe. Und heute stehen wir da, oder wir sitzen, und wir können Gott vertrauen. Wenn Jesus Gottes Wort Vertrauen geschenkt hat, wenn Jesus Gottes Wort erfüllt hat, kein Buchstabe davon ist nie unerfüllt geblieben, dann können wir der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes, auch heutzutage fest vertrauen. Ein dritter Gedanke, warum blieb Jesus am Kreuz? Fällt euch etwas ein? Warum blieb Jesus am Kreuz? Gehorsam gegenüber seinem Vater und dann er wollte die Prophezeiungen, die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllen, verwirklichen. Und ein anderer Grund, warum blieb er dort am Kreuz? Dankeschön. Dankeschön. Ja, Erlösungsplan ausführen. Weil er uns liebt. Der Apostel Paulus schrieb an die Römer, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, ja, Jesus, wir sind deine Freunde. Wir bekennen uns zu dir von ganzem Herzen Und ja, wenn man so mit den Leuten befreundet ist, kann man ja Opfer bringen. Ja, wir sind Freunde, okay. Ja, wir halten zusammen. Nicht so. Wir haben nicht zu Jesus gehalten. Wir waren seine Feinde. Und wir haben ihn verleugnet. Aber in den Evangelien finden wir, liebe deine Feinde, hat Jesus gesagt. Hat er das nur so gesagt oder hat er das auch gemacht? Ja. Er hat uns geliebt schon vorher, ja, als wir ihm gegenüber feindlich gesinnt waren. Ja. Jesus tut, was er sagt. Also er ist vertrauenswürdig. Er hat uns geliebt. Eigentlich sind wir alle zum Tod verurteilt, denn der Sündensold ist der Tod. Stellen wir uns das einmal vor. Wir sind in der Todeszelle und warten auf unsere Hinrichtung. Wie geht es euch, wenn ihr daran denkt? Der Sündensold ist aber nicht nur der Tod, sondern der ewige Tod. Komplette Auslöschung. Das Gericht Gottes kommt. Wer kann bestehen? Der Mensch kann sich über diese furchtbare Lage hinwegtäuschen. Durch wilde Arbeit, durch Zerstreuung, durch große Reden. Aber es bleibt doch so. Und da heißt es auch immer wieder, wie oft von dem Sohn Gottes, es jammerte ihn des Volkes. Jesus versteht uns. Er versteht unsere Not, unseren Zweifel, unsere Verlorenheit. Darum schuf er durch sein Sterben Errettung. Oh, dass wir uns doch gründlich zu ihm bekehrten. Bei ihm ist Errettung vom Gericht, weil er die Sünden vergibt. Bei ihm ist Errettung vom Tode, weil er der Lebensfürst ist und den Tod überwunden hat. Und wenn einer von uns dies Heil verschmähen sollte, so bleibt er doch der, dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. Seine Liebe zu uns, sein Erlösungswillen hielt ihn fester am Kreuz als die Nägel. Er blieb am Kreuz für mich und für dich, weil er mich und dich liebt. Und das Lied, das wir zum Schluss singen werden, ich bete an die Macht der Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich gebe mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Diese Macht der Liebe hielt Jesus fest am Kreuz. Er dachte nicht an sich selbst, sondern an uns. Er liebte uns bis zum Tod. Jesus wurde aufgefordert, vom Kreuz herabzusteigen. Aber das tat er nicht. Er blieb dort am Kreuz. Warum? Weil er seinem himmlischen Vater gegenüber gehorsam war. Weil er Ehrfurcht vor der Schrift hatte und Gottes Wort erfüllen wollte. Ja, weil er uns so sehr geliebt hat und uns immer noch liebt. Jesus starb, damit wir ewig leben können. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich wünsche mir und euch, dass wir das Opfer Jesu für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass wir ihm gegenüber gehorsam bleiben und dass wir auf seine Liebe antworten. Amen. Zum Abendmahl gehört ja auch die Fußwaschung. So hat Jesus das gemacht und wir möchten das auch so tun. Ich möchte jetzt die Einsetzungsworte für die Fußwaschung vorlesen und bitte euch als Gemeinde dazu aufzustehen. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jungen die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sie wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Nach diesem Wort Jesu möchten wir jetzt die Fußwaschung durchführen. Die Schwestern und die Brüder gehen in die jeweiligen Räumlichkeiten. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei und nach der Fußwaschung treffen wir uns wieder hier.